Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Einer unserer Schwerpunkte heute ist Indien. Denn in der kommenden Woche beginnt die Wahl zum indischen Parlament. Und dabei geht es nicht nur um Politik, sondern auch um Religion.
In den letzten 5 Jahren haben Hassverbrechen und Lynchmorde zugenommen. Viele der Opfer waren muslimische Viehhändler, die fälschlicherweise beschuldigt wurden, Kühe geschlachtet zu haben.
Wie können die verschiedenen Religionen in Indien gut zusammenleben? Diese Frage beschäftigt Muslime, Christen und Hindus. Wir waren in Indien unterwegs und haben Ängste und Hoffnungen eingefangen. Unser Thema in der zweiten Hälfte dieser Sendung. Zuerst aber erinnern wir an einen traurigen Jahrestag. Vor 25 Jahren begann in Ruanda ein Völkermord, dem ungefähr 1 Million Menschen zum Opfer fielen. Rückblende also nach Ruanda ins Jahr 1994. Die Konflikte hatten sich lange angekündigt und im April 1994 dann explodierten sie in unfassbarer Gewalt. In knapp 3 Monaten töteten radikalisierte Hutu 800.000 bis 1 Million Menschen, circa ein Zehntel der Bevölkerung. Zum Opfer wurden vor allem Angehörige der Tutsi, die kleinere Gruppe in der ruandischen Bevölkerung, aber auch moderate Hutu. Mitten dabei im Morden christliche Kirchen und ihre Pfarrer und Mitarbeitenden. Unter den Opfern natürlich, aber schrecklich oft auch als Täter. Kirchen wurden zu Hauptorten von Massakern und auch Priester wurden zu Mördern. Die Kirchen haben in Ruanda Schuld auf sich geladen. Und danach, nachdem das Töten endlich gestoppt wurde, haben sie eine ganz andere Funktion bekommen. Jetzt sind sie eine wichtige Institution dabei, Versöhnung zu schaffen, weil überlebende Täter und Opfer ja weiterhin zusammenleben müssen. Wie gehen die Kirchen damit um? Werden sie der Verantwortung gerecht, die sich aus dieser Schuld ergibt? Darüber möchte ich mit Katharina Peetz sprechen. Sie ist katholische Theologin an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und sie ist gerade dabei, ein Forschungsprojekt zu beenden, in dem sie nach der Rolle von Glauben und Theologie für Opfer und Täter in Ruanda fragte. Frau Peetz, kann man überhaupt als katholische Theologin die Rolle der katholischen Kirche in Ruanda untersuchen? Sind Sie nicht selbst viel zu nah dran für einen kritischen Blick?
Ja, also ich würde mich erstmal als Theologin nicht unbedingt als Vertreterin der Institution sehen. Theologie hat für mich die Aufgabe, kritisch, konstruktiv auf Kirche zu blicken und in diesem Sinne natürlich auch Verstrickung von Kirchen, den christlichen Kirchen in Ruanda zu erforschen. Aber natürlich auf einer menschlichen Ebene ist das Thema Genozid ein Thema, das herausfordert, das an die Nieren geht. Und als ich nach Ruanda gekommen bin, war ich erstmal tatsächlich überrascht. Und zwar überrascht, wie schön das Land ist und ja, wie warmherzig und gastfreundlich Menschen sind. Ich habe eigentlich im Vorfeld gedacht, ich sehe jetzt hier ein Land, das vom Genozid gezeichnet und verwüstet ist. Aber dann nach und nach, als ich länger in Ruanda war, habe ich unter die Oberfläche geschaut. Und zwar sowohl unter die Oberfläche, was jetzt die staatliche Aufarbeitung betrifft, als auch natürlich das, was die Kirche tut. Und da sieht man dann doch die Schattenseiten. Also ich habe Genozid-Gedenkstätten besucht. Ich habe mit Menschen gesprochen, die zu Tätern und Täterinnen geworden sind, die den Genozid überlebt haben. Ich habe ihre Geschichten gehört. Ein Mann hat mir erzählt, dass er 3 Kinder umgebracht hat. Eine Frau davon, wie sie ihre gesamte Familie verloren hat. Und da kommt man natürlich als Theologin, als Mensch an Grenzen. Aber das macht es auch spannend und herausfordernd, sich diesem Thema auch in einer eigenen Forschung zu widmen.
Kann man da überhaupt noch an sowas wie Versöhnung denken, wenn man solche Geschichten hört?
Also ich bin da zwiegespalten. Einerseits gibt es in Ruanda einen sehr starken Impetus davon zu sagen, wir sind alle versöhnt und wir sind alle einig. Und ich denke, der ruandische Staat hat auch gerade in den Jahren nach dem Genozid eine ganz wichtige Stabilisierungsleistung erbracht, indem das Land stabilisiert worden ist, sind überhaupt Rahmenbedingungen geschaffen worden dafür, dass sowas wie Frieden und Versöhnung angedacht werden kann. Und in den persönlichen Geschichten von Menschen, da haben mir Menschen erzählt, ich habe vergeben, ich habe mich versöhnt. Und in diesen Geschichten ist für mich Versöhnung auch aufgeblitzt. Also das, was Versöhnung auch theologisch bedeutet. Also nochmal einen anderen Blick auf den Täter, die Täterin gewinnen und mit Gottes Hilfe das eigene Herz zu transformieren und da offen zu werden. Auf der anderen Seite nehme ich aber auch einen großen Druck auf die Überlebenden wahr, doch bitte zu vergeben und sich zu versöhnen. Das heißt, notwendige Zeiten des Hasses und des Ressentiments werden oftmals vielleicht nicht ausgehalten. Und da sehe ich durchaus auch den christlichen Vergebungsdiskurs kritisch, wenn er zu schnell fordert, zu vergeben. Und zwar etwas zu vergeben, das eigentlich nicht vergeben werden kann.
Nämlich ein Genozid, ein Völkermord an fast 1 Million Menschen.
Genau, ja.
Schuld und Versöhnung haben sie erforscht und bei beiden waren die Kirchen beteiligt. 1994 bei den Massakern und auch heute bei dem Versuch, eben eine neue Gesellschaft aufzubauen. Vielleicht fangen wir mal bei der Schuld an. Mhm. 1996, also 2 Jahre nach dem Genozid, lehnte es Papst Johannes Paul II. Noch ab, ein Bekenntnis abzugeben zur Mitverantwortung der Kirche. Und Papst Franziskus hat das vor ziemlich genau 2 Jahren dann getan. Er hat sich entschuldigt für die Sünden und Verfehlungen der Kirche bei einem Treffen mit Staatspräsident Paul Kagame. War das die gewünschte Anerkennung der Schuld?
Also man muss da natürlich immer auf den Kontext schauen. Also ganz sicher ist für mich, dass in Ruanda die christlichen Kirchen nicht nur auf einer individuellen Ebene Schuld auf sich geladen haben. Also es waren nicht nur einzelne Kirchenmitglieder, die schuldig geworden sind, sondern schon in den Strukturen der Kirchen vor dem Genozid ist der Genozid möglich geworden. Ich mache das an einem konkreten Beispiel deutlich. In den Priesterseminaren waren Hutus und Tutsis auch im Konflikt und es war nicht möglich, innerhalb der Kirche diese Konflikte friedlich auszutragen. In einem Seminar sind die Hutus sogar in den Streik gegangen und haben gesagt, wir wollen nicht weiter mit den Tutsis zusammen studieren. Also das ist so ein kleiner Moment, wo deutlich wird, dass es eben nicht nur Personen waren, die schuldig geworden sind, sondern eben, dass auch in bestimmten Strukturen, zum Beispiel die Frage von ethnischer Diskriminierung oder der Frage, wie sollen Priester zusammen ausgebildet werden oder wie können wir uns gegenseitig als Mitbrüder anerkennen, überhaupt nicht adäquat behandelt worden sind. Oder ein weiteres Beispiel, es hat Priester im Genozid gegeben, die offen zum Mord aufgerufen haben, indem sie gesagt haben, die Tutsis sind ein von Gott verlassenes Volk. Und diese Form von Theologie, also ich will sie gar nicht Theologie nennen, aber diese Form hat natürlich auch den Genozid in den Köpfen von Menschen mit legitimiert. Also die Kirche ist auf dieser strukturellen Ebene eindeutig verstrickt. Und deswegen finde ich den Schritt von Papst Franziskus wichtig, zu sagen, die Kirche ist schuldig oder ich bekenne hier Sünden und Fehler der Kirche, weil das für mich auch ein Stück weit mit sowas wie moralischer Selbstverpflichtung zu tun hat. Also es ist eine Übernahme von Verantwortung und es ist eine Verantwortungsübernahme, die an die Überlebenden adressiert ist, um ihnen ein Stück weit zu sagen, wir erkennen euer Leid an, wir erkennen das an, was euch widerfahren ist. Und ja, auch in der Institution Kirche sind Menschen schuldig geworden und es hat Strukturen der Sünde in der Kirche gegeben und daran müssen wir arbeiten. Deswegen war das für mich ein Stück weit ein Hoffnungszeichen von Papst Franziskus.
Die ruandische katholische Kirche sieht das ja gar nicht so. Die hat in ihrem Schuldbekenntnis, das sie kurz vorher abgegeben haben, Ende 2016 gesagt, ja, die Täter sind natürlich im schlimmsten Sinne schuldig geworden an ihrem christlichen Bekenntnis, das sie mit der Taufe abgelegt haben und was sie eingegangen sind. Aber es gibt eben genau diese institutionelle Verantwortung der Kirche nicht.
Genau, also die ruandische Bischofskonferenz, die Vergebungsbitte 2016 ausgesprochen hat, hat eine institutionelle Schuld der Kirche explizit abgelehnt und ein Stück weit eben auf die Mitverantwortung einzelner Personen in der Kirche abgehoben. Das ist ein Argumentationsmodell, das man ganz häufig innerhalb von kirchlichen Diskursen findet und auch von theologischen Diskursen. Also denken Sie auch an die Missbrauchsdebatte. Da wird auch gesagt, ja, es hat einzelne Täter, Täterinnen gegeben, aber die Institution Kirche kann als Institution nicht schuldig sein. Das ist eine theologisch kontroverse Debatte und ich würde sagen, es geht nicht so sehr um die Frage, ob es sowas wie institutionelle Schuld gibt, sondern darum, wie man damit umgeht, dass es überindividuelle Schuld gibt, das heißt strukturelle Schuld. Und da finde ich eben, dass Papst Franziskus einen wichtigen Schritt gegangen ist, indem er gesagt hat, also ich habe auch diese moralische Selbstverpflichtung, hier als Vertreter, als höchster Vertreter der Institution Kirche zu sagen, es ist auch die Kirche, die schuldig geworden ist. Natürlich gibt es andere, die argumentieren, ja, aber in der Kirche gibt es doch auch Opfer. Und natürlich, Überlebende des Genozids sind, wenn sie katholisch sind, Angehörige der katholischen Kirche. Sie sind Kirche. Also ein Stück weit muss man natürlich auch sensibel sein, ob man dann, wenn man sagt, okay, die Institution ist schuldig, quasi den Opfern dann sagt, dass sie schuldig sind. Das wäre natürlich verwerflich. Aber ein Stück weit geht es für mich darum zu sagen, wir wollen auch sowas wie eine gute Auseinandersetzung mit unserer Verstrickung. Wir wollen ein Bekenntnis, das Zukunft eröffnet. Und dieses Bekenntnis erfordert für mich eben auch zu sagen, es war nicht nur Individuum, sondern es war auch in unserer Institution, im Raum unserer Kirche, sowas wie Schuld, die strukturell ist, die überindividuell ist. Und dazu muss ich mich als Institution verhalten.
Diese Kritik ist ja von vielen Seiten auch an der katholischen Kirche in Ruanda geäußert worden. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie aber auch, trotzdem steckt in diesem Schuldbekenntnis, auch wenn es vielleicht zu wenig ist, steckt trotzdem mehr drin, als so auf den ersten Blick sichtbar wird.
Genau, also ich mache da vor allem den Gedanken der symbolischen Reparation stark, der dieses Schuldbekenntnis auch enthält. Also wenn ich als uganische Bischofskonferenz um Vergebung bitte, und zwar die Überlebenden des Genozids, dann tue ich schon sehr viel. Ich nehme die Perspektive der Überlebenden ein. Ich erkenne an, dass ihnen Unrecht widerfahren ist, dass Menschen aus meiner Institution zu Mördern und Mörderinnen geworden sind. Und ich versuche, ihnen Trost und Zuversicht zu erkennen. Und ich stelle das Ganze auch noch in einen Rahmen, nämlich ich bekenne Schuld für die Täter nicht nur vor der urandischen Gesellschaft, sondern auch vor Gott. Also die urandische Bischofskonferenz verweist hier nochmal auf eben die theologische Dimension von Versöhnung und Vergebung. Und natürlich bleibt es dann offen, wie eine solche Vergebungsbitte bei den Überlebenden ankommt. Und mich hat das interessiert und ich habe deswegen nachgefragt. Und für viele Überlebende, mit denen ich gesprochen habe, war das ein wichtiges Zeichen zu hören, dass die urandische Bischofskonferenz jetzt nach einiger Zeit doch zumindest für die Täter und Täterinnen in der Kirche stellvertretend um Vergebung bittet und deren Schuld als Verbrechen gegen die Menschlichkeit kennzeichnet.
Das scheint mir jetzt trotzdem beim Zuhören so unfassbar irgendwie zu sagen, dass aus einer Kirche heraus man sagen muss, Mitglieder unserer Kirche sind bei einem Völkermord zu Tätern geworden und trotzdem treten wir nicht einfach alle zurück und sagen, das hat hier alles überhaupt keinen Sinn mehr, wir können als Kirche überhaupt nicht mehr weitermachen, weil wir gar nicht mehr glaubhaft sind. Also wie kann die Kirche dann da einfach weitermachen in Ruanda?
Genau, also ich würde nicht sagen, dass sie einfach weitergemacht hat und es hat natürlich auch einen Wechsel gegeben in der Kirchenführung. Also es gibt auch Überlebende, die heute Bischöfe in Ruanda sind. Und gleichzeitig natürlich tut die Kirche sehr viel für Überlebende und Täter und Täterinnen. Also zum Beispiel in lokalen Versöhnungsprojekten, die von der Kirche und den christlichen Kirchen mitgetragen werden. Also ich habe da zum Beispiel die Gruppe der Peace Builders vor Augen, wo ich mit Überlebenden und Tätern und Täterinnen gesprochen habe und wo ich gesehen habe, wie diese Menschen zusammen etwas tun, also praktisch werden. Also ich habe viel von Praktiken der Versöhnung und des Miteinandergehens und des Wieder-Miteinander-Zusammenlebens gespürt. Zum Beispiel ist mir Josephine vor Augen, die mir im Interview erzählt hat, ja, wenn ich das mit den Tätern zusammen mache, dann ist das wie ein Fest, das wir feiern. Und da blitzt für mich auch sowas wie Versöhnung auf. Also was diese Gruppe tut, ist zum Beispiel, dass sie Straßen bauen in ein Dorf, das noch nicht so gut Verkehrstechnik erschlossen ist. Oder Täter und Überlebende bauen zusammen Häuser auf, sowohl für Überlebende als auch für Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen worden sind. Also ehemalige Täter, die in ihr Dorf zurückkehren. Und sie bauen gemeinsam etwas an. Also es geht darum, sowas wie Alltag zu teilen. Und in diesem Teilen von Alltag und in diesem Tun werden dann tatsächlich auch nochmal solche Vorstellungen von Vergebung und Versöhnung realistischer. Also in den Tätern und Täterinnen passiert was. Also die erkennen, dass sie Schuld auf sich geladen haben, die eigentlich nicht vergebbar ist. Sie spüren sowas wie Reue, zumindest einige der Täter, nicht alle, längst nicht alle. Also es ist ja bei Massengewalt immer so, dass ganz viele Täter keine Reue verspüren. Aber die, die in diesen Gruppen sind und im Alltag auf die Überlebende stoßen und mit denen zusammenarbeiten, bei denen ist das eher der Fall. Und auch in den Überlebenden verändert sich was. Also der Hass, die Rachegefühle, die verändern sich nochmal, weil Menschen was gemeinsam tun. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, also diese Praxis vor Ort, dieses Zusammentätigwerden.
Wir haben jetzt vor allen Dingen über die katholische Kirche gesprochen, was auch nahe liegt, weil fast 70% der Menschen in Ruanda sich zur katholischen Kirche zählen. Es gibt auch verschiedene evangelische Kirchen, die natürlich ebenso Täter und Opfer in ihren Reihen haben, die teilweise schon viel früher ein Schuldbekenntnis abgegeben haben. Mhm. Ist das ein anderer Umgang mit dem Völkermord als in der katholischen Kirche?
Also ich habe da die Presbyterianische Kirche vor Augen in Ruanda, eine der protestantischen Denominationen. Und diese Kirche hat 1996 bereits ein Schuldbekenntnis abgelegt. Das ist natürlich für die protestantischen Kirchen einfacher als für die katholische Kirche, weil sie ein anderes Kirchenverständnis haben, was eben so diesen Gedanken, dass die Institution schuldig geworden ist, eher ermöglicht.
Aber ich denke, die Kirche gilt nicht als heilig, nicht als selber komplett von Gott geschickt und heil und unfehlbar und rein.
Genau, es ist einfach nochmal ein anderes Kirchenverständnis und das ist, denke ich, ein Erklärungsstrang. Aber ich denke, ein zweiter Erklärungsstrang ist auch, dass dieses Schuldbekenntnis von 1996 auch ein Stück weit ganz klar genutzt werden sollte, um zu sagen, wir stehen vor den Trümmern unserer Vergangenheit. Kirchliche Mitglieder sind schuldig geworden. Wir haben unsere Mitchristen und Christinnen umgebracht. Wir haben sie verfolgt. Sie sind vergewaltigt worden. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen als Kirche. Und wir als Synode, also das höchste Gremium in der presbyterianischen Kirche, wir sagen, es ist Zeit für die Kirche, ihre Schuld zu bekennen angesichts dieser Trümmer. Und es ist Zeit, Schuld zu bekennen, damit sowas wie Zukunft eröffnet werden kann, überhaupt vorsichtig gedacht werden kann in einem zerstörten Kontext. Also die ganze Infrastruktur wäre jetzt zerstört. Millionen Menschen waren auf der Flucht, 1 Million Menschen sind umgebracht worden. Also man kann sich das letztlich gar nicht richtig vorstellen. Und in dieser Situation zu sagen, da tut es einer Kirche gut oder da steht es einer Kirche an, dann auch Schuld zu bekennen. Und dann natürlich alles zu tun, damit diese Schuld bearbeitet wird. Und Schuldbearbeitung ist ein langwieriger Prozess.
Wie hat sich denn die religiöse Situation in Ruanda verändert, 25 Jahre nach dem Völkermord?
Ja, da gibt es vor allem 2 Punkte. Also der erste Punkt ist, dass es einige Menschen gegeben hat, die nach dem Genozid zum Islam konvertiert sind, weil die Muslime und Musliminnen in Ruanda waren immer schon eine Minderheit, ungefähr 10% heute. Und im Genozid hat es viele Muslime und Musliminnen gegeben, die Tutsis versteckt haben. Und zwar einfach haben sie das begründet mit ihrer Religion, mit ihren religiösen Prinzipien. Das heißt, Muslime hatten in Ruanda nach dem Genozid einen sehr guten Ruf und tatsächlich haben dann auch einige Christen und Christinnen gesagt, wir möchten muslimisch werden. Das Zweite, was man beobachten kann, ist, dass gerade im protestantischen Spektrum die Pfingstkirchen, also die charismatischen Pfingstkirchen, an Zulauf gewinnen. Das sind Kirchen, die den Heiligen Geist anrufen, die sehr körperlich agieren, die manchmal auch sehr klare Ansagen haben, was richtig und was falsch ist. Und ich habe manchmal so die Vermutung, dass das Überlebenden auch Halt gibt, also dieses klare Weltbild. Kritisch könnte man sagen, das ist ein Weltbild oder eine Theologie, die keine Ambivalenzen und keine Ambiguität zulässt. Aber man kann das beobachten, dass gerade diese Kirchen in Ruanda Zulauf haben.
Die religiöse Situation in Ruanda 25 Jahre nach dem Völkermord. Ich habe mit Katharina Peetz gesprochen. Sie ist katholische Theologin und untersucht die gelebte Theologie von Opfern und Tätern in Ruanda.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ab dem 11. April beginnen in Indien die Parlamentswahlen und Religion hat ungeheuer viel mit ihnen zu tun. Das ist unser Thema jetzt. Indien ist ein ungeheuer vielfältiger Staat und Indien ist eine säkulare Republik. Zumindest steht das so auf dem Papier. Aber die herrschende BJP-Regierung setzt zuallererst auf die Hindus und sie setzt auf Polarisierung, besonders zwischen Hindus und Muslimen. Was bedeutet das für Minderheitsreligionen wie Muslime und Christen? Danach hat Gerd Brendel zwischen Kerala und Delhi gefragt.
Sonntagmorgen in Kollam, einer Kleinstadt im südindischen Bundesstaat Kerala. In der syrisch-orthodoxen Mar-Thomas-Kirche segnet der Priester seine Gemeinde, bevor der Altar mit dem Kreuz wieder durch einen Samtvorhang verdeckt wird. An einer Wand hängt das Porträt des Namenspatrons Mar-Thomas, des heiligen Thomas. Auf ihn berufen sich die Christen Südindiens.
Wir glauben daran, dass der heilige Thomas im Jahr 52 nach Indien kam und das Wort Gottes predigte.
Nach dem Gottesdienst sitzt Pfarrer Shichu George in seinem Wohnzimmer und erzählt stolz die Geschichte seiner Kirche. Beweise dafür, dass Thomas wirklich nach Indien kam, gibt es keine, aber es gibt Indizien. Zwischen der südindischen Malabarküste und dem Römischen Reich bestanden Handelsbeziehungen. Das belegen die zahlreichen römischen Münzen, die hier gefunden wurden. Pfarrer Shichu George trägt die schwarze Kopfbedeckung der orthodoxen Priester. Seit im 4. Jahrhundert eine Gruppe syrisch-orthodoxer Christen in Kerala landete, untersteht seine Kirche dem Patriarchen von Antiochien. Die Verbindung mit der syrischen Kirche drohte allerdings abzureißen, als die Portugiesen im 16. Jahrhundert Südindien kolonisierten. Sie setzten die einheimischen Christen unter Druck, sich der katholischen Kirche anzuschließen. Deren Widerstand war 1653 schließlich erfolgreich.
So the people of
Die Christen von Kerala banden sich unter ihrem Anführer, dem Erzdiakon Thomas Parambil, mit einem Seil an das Kreuz und schworen, niemals eine fremde Macht über ihre Kirche anzuerkennen.
Der steinerne Sockel steht bis heute vor der Kirche in Fort Kochi. Es gibt Historiker, die diese Kirchenrebellen als Vorkämpfer für die Unabhängigkeit Indiens sehen und Erzdiakon Thomas in eine Reihe mit Luther stellen. Die Trennung in eine romtreue und eine eigenständige Kirche unter dem syrisch-orthodoxen Patriarchen blieb nicht die einzige Kirchenspaltung. Aber für alle sogenannten Thomas-Christen gilt, was Pfarrer Schicho sagt. Unserem Glauben nach sind wir Christen, der Kultur nach Hindus. Davon zeugen viele Alltagsgewohnheiten und Bräuche. Zum Beispiel, dass in der Kirche von Pfarrer Schicho keine Kerzen brennen, sondern Öllampen wie in einem Hindu-Tempel. Und
dass der Bräutigam der Braut eine Kette um den Hals legt, haben wir von der Hindu-Kultur übernommen. Nur ist bei uns ein Kreuz an der Kette.
Die Thomas-Christen gehören zum indischen Subkontinent wie die Tempel Südindiens und die Bauten der Mogul-Herrscher. Aber genau das bestreiten Politiker der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP immer wieder. Deswegen ist auch für Pfarrer Schicho der Ausgang der Wahlen entscheidend.
Die letzten 5 Jahre haben mir Sorgen gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass es für alle Minderheiten bedrohlich wird, wenn diese Regierung wiedergewählt wird.
In den vergangenen Jahren haben die Übergriffe auf Christen zugenommen. Nicht in Kerala, aber im Nordwesten des Landes. Wenn schon die Christen immer wieder als unindisch angegriffen werden, dann gilt das umso mehr für die größte religiöse Minderheit des Landes, die Muslime.
In den letzten 5 Jahren haben Hassverbrechen und Lynchmorde zugenommen. Viele der Opfer waren muslimische Viehhändler, die fälschlicherweise beschuldigt wurden, Kühe geschlachtet zu haben.
Die Soziologin Soya Hassan hat bis zu ihrer Emeritierung an der angesehenen Nehru-Universität in Neu-Delhi unterrichtet. Sie beobachtet einerseits zunehmende Gewalt, andererseits eine verstärkte staatliche Einflussnahme auf die Medien.
Bis vor einem Jahr hatte die Hindustan Times eine eigene Rubrik für Hassverbrechen gegen Muslime, bis der Premierminister persönlich intervenierte und der verantwortliche Chefredakteur Bobby Ghosh seinen Hut nehmen musste.
Erste muslimische Gemeinden lassen sich schon in den ersten Jahren nach Mohammeds Tod belegen. Die ersten Moscheen errichteten arabische Händler in Kerala. Später folgten muslimische Eroberer aus Afghanistan und schließlich die Mogul-Dynastie. Ihre Mausoleen und Moscheen prägen bis heute nordindische Städte. Aber es sind die Sufi-Schreine, in denen das Herz des indischen Islams bis heute schlägt. Schreine wie das Kuppelgrab des Stadtheiligen von Delhi, Nizamuddin Aulia. Tausende pilgern täglich durch die engen Gassen zu seinem Grab in der indischen Hauptstadt. Und an jedem Abend werden ihm zu Ehren Kavalis gesungen, die frommen Lieder indischer Mystiker. Zu Nizamuddin pilgern alle, nicht nur Muslime. Es ist einer der Orte Indiens, wo der jahrelang gelebte gemeinsame Alltag von Hindus und Muslimen noch spürbar ist. Ein Alltag, der immer mehr verschwindet, die Soziologin Soya Hassan.
Muslime werden auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert und arbeiten deshalb selbstständig oder im informellen Bereich. Und Muslime werden bei der Wohnungssuche diskriminiert.
Die Geschichte zwischen Muslimen und Hindus auf dem indischen Subkontinent war immer wechselhaft. Aber für Soya Hassan geht die eigentliche Ursache der zunehmenden Diskriminierung auf die Unabhängigkeit Indiens zurück. Sie brachte die Abspaltung des mehrheitlich muslimischen Pakistans mit sich.
Ein großer Teil der Hindu-Mittelklasse hat den Muslimen nie die Teilung in Pakistan und Indien vergeben. Für sie ist das Land heilig. Sie verehren die Nation als Muttergöttin. Indien zu teilen, ist für sie, als würde man die Mutter zerstückeln.
Seit 1947 musste jeder muslimische Politiker in Indien irgendwann seine Loyalität zu Indien unter Beweis stellen.
Sajid Usmani studiert Politologie an der Aligarh Muslim University, 2 Zugstunden westlich von Delhi gelegen. Sie ist mit 30.000 Studierenden eines der größten Universitäten des Landes und anders als der Name vermuten lässt, alles andere als rein islamisch. Über ein Drittel der Studierenden kommt aus Hindu-Familien. Mit neogotischem Glockenturm und Moschee-Kuppeln erinnert der Campus an eine Mischung aus Oxford und Mogulpalast. Der Gründer, Sir Syed Ali Khan, glaubte vor 150 Jahren an einen aufgeklärten Islam. Eine Vision, die Sajid unter den religiösen Führern heute vermisst.
Der bekannteste Protest unserer islamischen Religionsvertreter war gegen Salman Rushdie, als der vor ein paar Jahren auf dem Jaipur Literaturfestival sprechen sollte.
Wir sitzen beim Tee vor der Uni-Bibliothek. Traditionelle islamische Kleidung trägt hier kaum jemand, auch Sajid nicht.
Ich sehe nicht aus wie ein traditioneller Muslim, aber wenn ich zum Beispiel zu einer Podiumsdiskussion eingeladen werde und ich weiß, dass es keine mehrheitlich muslimische Veranstaltung ist, trete ich erkennbar als Muslim auf, mit Gebetskappe und knielangem Hemd.
So auch neulich, als Sajid als einziger Muslim an einem von der indischen Regierung organisierten Jugendparlament in Delhi teilnahm.
Ich habe angefangen, meine Identität ernster zu nehmen.
Vor ein paar Wochen wurde er mit anderen Kommilitonen von lokalen BJP-Mitgliedern wegen Aufruhr gegen den Staat angezeigt, nach einem Streit mit Parteigängern Modis. Und vor wenigen Tagen, kurz bevor Sajid eine Diskussion mit der Schriftstellerin Arundhati Roy moderieren sollte, wurde der Student zur Provinzverwaltung zitiert.
I was called by the district administration.
Und da musste ich unterschreiben, dass ich weder den Premierminister beim Namen nennen, noch den Ministerpräsidenten von Uttar Pradesh, den fundamentalistischen BJP-Politiker Yogi Adityanath, noch Kaschmir und einige andere Begriffe verwenden würde.
Roy und Osmani verständigten sich dann darauf, als Synonym für die umstrittene Provinz Kaschmir mit ihrer muslimischen Bevölkerungsmehrheit den Begriff No Man's Land zu verwenden. Niemandes Land. Denn ab dem 11. April im Heimatland von Pfarrer Shichu, von Soya Hassan und Sajid Osmani gewählt wird, dann geht es genau um diese Frage. Wem gehört Indien? Nur der Mehrheit oder allen? Hindus, Christen, Muslimen, Andersgläubigen und Atheisten gemeinsam.
Eine drängende Zukunftsfrage für Indien. Gerd Brendel hat Christen und Muslime in Indien nach ihrer Einschätzung vor den beginnenden Wahlen gefragt. Vom wachsenden Hindu-Nationalismus und den Sorgen der Minderheitsreligionen haben wir gerade gehört und da möchte ich jetzt noch genauer hinschauen. Und dazu begeben wir uns jetzt in die nordindische Stadt Gorakhpur. Denn dort kann man besonders gut beobachten, wer die Radikalisierung anheizt und wie das funktioniert. In Gorakhpur ist eigentlich eine hinduistische Strömung beheimatet, die seit Jahrhunderten unter anderem für Vernunft und Toleranz stand. Schon die letzten 3 Vorsteher des zentralen Tempels haben sich politisch radikalisiert. Doch das aktuelle religiöse Oberhaupt Yogi Adityanath ist auch Ministerpräsident des Bundesstaates Uttar Pradesh und dadurch eine besondere Bedrohung für das friedliche Zusammenleben von Hindus und Muslimen. Antje Stiebitz hat Gorakhpur für Deutschlandfunk Kultur besucht. 50132 Gorakhpur.
Anflug auf Gorakhpur. Die nordindische Stadt liegt eine Flugstunde von Neu-Delhi und etwa 100 Kilometer von der nepalesischen Grenze entfernt. Von dem kleinen Militärflughafen aus operiert die indische Luftwaffe. Erst seit Juni 2017 gibt es hier auch ein Terminal für Passagiere. Besucher zieht die 670.000 Einwohnerstadt aber schon viel länger an, denn in Gorakhpur soll vor rund 1000 Jahren der heilige Gorakhnath gelebt haben. Sein Tempel ist bis heute ein religiöses Zentrum. Aus Lautsprechern schallen Bhajans, religiöse Lieder, über das Gelände des Gorakhnath-Tempels. Das Hauptgebäude mit 3 mächtigen Türmen ist aus Marmor erbaut. Sein Weiß leuchtet im Sonnenlicht. Gläubige flanieren über das weitläufige Tempelareal. Zwischen den Besuchern fallen zahlreiche Polizisten in khakifarbenen Uniformen auf. Die Gläubigen drängen sich in einer langen Schlange vor dem Bildnis Goraknaths. Jeder möchte einen Blick auf den blumengeschmückten Heiligen erhaschen. Yogi Idvanath sitzt an einem der Nebenschreine des Tempels. Er erzählt eine der Legenden, die sich um den großen Yogi Goraknath und seinen Guru Matsyendranath ranken.
Sein Lehrer Matsyendranath Ji lebte als Bettelmönch. Eines Tages bettelte er in Nepal und bat eine Frau um Nahrung. Sie brachte ihm einen großen Teller Essen, aber sie weinte dabei. Matsyendranath fragte, warum weinst du? Und sie antwortete, ich habe keine Kinder, keine Tochter, keinen Sohn. Deshalb weine ich.
Der Asket gab der Frau eine Handvoll Asche, die sie essen sollte. Doch die Frau streute die Asche auf einen Misthaufen. Als Matsyendranath 12 Jahre später zurückkommt, findet er dort einen 12-jährigen Jungen. Er nimmt den Jungen als Schüler auf und nennt ihn, weil er auf einem Kuhfladen geboren wurde, Goraknath, übersetzt Kuhhirte. Auf dem Misthaufen soll der heutige Tempel errichtet worden sein. Goraknath hat vermutlich im 10. Jahrhundert gelebt und gilt als einer der Urväter des Hatha-Yoga. Der Asket gründete die Nath-Bewegung, eine Mischung aus Buddhismus, der Verehrung für den hinduistischen Gott Shiva und Yoga-Traditionen. Der Yogi soll ein vernunftbetontes, tolerantes und gegen jede Hierarchie gerichtetes Weltbild vertreten haben. Die Nath-Bewegung lehnte ursprünglich das Kastenwesen ab und pflegte den freundschaftlichen Dialog mit anderen Religionen, insbesondere mit dem Islam. Aus diesem Grund zog der Goraknath-Tempel immer auch Dalit, also sogenannte Unberührbare und Muslime an. Grundsätzlich stehe der Hinduismus Muslimen offen gegenüber, erklärt Yogi Rabindranath. Der Yogi mit der orangefarbenen Robe sitzt hinter dem Büchertisch des Tempels. Er erklärt,
im Hinduismus gehören alle Menschen zusammen. Es gibt keine Hindus oder Muslime in unserer Religion. In der ewigen Ordnung, in die wir geboren werden, folgen wir dem heiligen Buch, der Gita, oder anderen heiligen Büchern. Einer unserer heiligen Verse sagt, dass alle Religionen gleich sind. Hindus und Muslime sind ebenbürtig. Die Trennung zwischen beiden entsteht durch die Sprache der Politik. Und wegen der Politik verändern sich die Dinge.
Mit dem aktuellen Mahant, dem Oberhaupt des Tempels, Yogi Adityanath, haben die Vorbehalte zwischen Hindus und Muslimen zugenommen. Yogi Adityanath wacht nicht nur als Mahant über die religiösen Belange des Tempels, er ist auch Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten indischen Bundesstaates Uttar Pradesh. Vorher war er viele Jahre Parlamentsmitglied für die jetzige Regierungspartei, die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Partei, kurz BJP. Seine Positionen bergen viel Sprengstoff.
Wir akzeptieren die Tradition, dass jeder, der vom Hinduismus zum Islam konvertiert ist, jederzeit zurückkommen kann. Wir werden sie reinigen und wieder zu Hindus machen. Und sollten sie auch nur ein Mädchen der Hindu-Gemeinschaft nehmen, machen wir 100 muslimische Mädchen zu Hindus.
Diese Rede von 2009 ist nicht die einzige Hassrede Yogi Adityanaths. Inzwischen ist er landesweit als Scharfmacher bekannt. Im Jahr 1998 gründete der Oberpriester die radikale Hindu-Jugendorganisation Hindu Yuva Wahini, die immer wieder durch gewalttätige Übergriffe auf Muslime in die Schlagzeilen geraten ist. 2007 wurde der Yogi selbst vor kurzer Zeit wegen Hetze gegen Muslime inhaftiert. Jetzt, kurz vor Beginn der diesjährigen Wahlen, fällt er wieder durch deftige Sprüche auf. In Gorakhpur gehören rund 70% der Einwohner dem Hinduismus an und 25% dem Islam. Eigentlich ist die Stadt für ein gutes Miteinander von Muslimen und Hindus bekannt. Dass diese Tradition ins Wanken gerät, spürt man besonders auf muslimischer Seite. Im Imambara von Gorakhpur beten vier junge Männer. Das Haus des Imam wird vom Mian Sahib geführt, dem religiösen Oberhaupt der muslimischen Gemeinschaft Gorakhpurs. Im Innenhof des weitläufigen Komplexes brennt ständig ein Holzfeuer, das der Legende nach eng mit der Geschichte von Hindus und Muslimen der Stadt verknüpft ist. Der Schriftsteller Tanvir Salim erzählt, wie sich der Nawab von Lucknow, ein muslimischer Herrscher im Wald von Gorakhpur, verirrte. Als er von weitem den Schein eines Lagerfeuers erkennt, reitet er neugierig näher.
And he found two saints there. One was
Dort fand er zwei Heilige sitzen. Einer von ihnen war ein Vorfahre von Adnan Farooq Shah, dem heutigen Mian Saheb. Und der andere Yogi gehörte dem Goraknath-Tempel an. Der Nawab war so beeindruckt von den beiden Heiligen, dass er ihnen mehrere Hektar Land und 100 Dörfer schenkte, um die Lage ihrer beiden Gemeinschaften zu verbessern. Das sind die beiden Pole der Ganga-Yamuna-Kultur von Gorakhpur.
Die Ganga-Yamuna-Kultur erklärt Tanvir Salim so.
Ganga is a river, Yamuna is a river.
Der Ganges und die Yamuna sind Flüsse. Der Ganges ist der größere Fluss, also steht er für die Hindus. Die Yamuna versinnbildlicht die Muslime und sie leben und fließen gemeinsam. So haben sie es lange Zeit getan, bis vor kurzem.
Was sich verändert hat, erklärt das muslimische Oberhaupt Adnan Farooq Shah. Der Mian Saheb von Gorakhpur ist ein auffällig hochgewachsener Mann. Er sitzt auf der Couch in seinem großen Wohnzimmer und erinnert daran, dass die Familie des Mian Saheb und der Mahant des Goraknath-Tempels immer eine freundschaftliche Beziehung gepflegt und sich gegenseitig besucht haben. Er selbst habe sich darum bemüht, Yogi Adityanath zu treffen, fügt er hinzu, doch dieser habe nie Zeit gehabt. Dabei teilen die beiden Religionen so viel, sagt Adnan Farooq Shah.
We call it Allah, they call it Bhagwan.
Wir nennen es Allah, sie nennen es Bhagwan, aber im Grunde sprechen wir alle über Gott. Ob im Sufismus oder Goraknath-Tradition, wir sind Prediger Gottes. Wir sind alle Gläubige. Wir verehren Gott auf andere Weise als die Hindus, aber die Sache an sich ist die gleiche. Ich kenne den Unterschied nicht.
Seit Yogi Adityanath das Amt übernommen hat, sei das Miteinander von Hindus und Muslimen geschwächt. Die Einwohner Gorakhpurs, sagt der Mian Saheb, würden die Ganga-Yamuna-Kultur zwar noch respektieren, aber...
But I don't think so, Yogi.
Ich denke nicht, dass Yogi Adityanath noch auf irgendeine Weise die Ganga-Yamuna-Kultur lebt. Er spricht nur noch von den Hindus.
Und es bleibt nicht beim Schweigen über die Muslime. Seit Yogi Adityanath im März 2017 in Uttar Pradesh das Amt des Ministerpräsidenten übernommen hat, hat sich die Gewalt zwischen den Religionsgruppen verstärkt. Dem Online-Magazin The Wire zufolge sind solche Vorfälle im Bundesstaat Uttar Pradesh zwischen 2014 und 2017 um 32% angestiegen. 2017 gab es dort 195 gewalttätige Vorfälle zwischen Hindus und Muslimen. Dabei kamen 44 Menschen zu Tode und 542 Menschen wurden verletzt. Der Journalist Manoj Kumar arbeitet für ein Nachrichten-Online-Portal, das in Gorakhpur ansässig ist und kennt den Goraknath-Tempel gut. Als Mahant Digvijaynath im August 1935 den Goraknath-Tempel übernahm, habe er mehrere Entwicklungen angestoßen.
Wer auch immer vor 1930 Priester des Tempels war, wir kannten seine Kaste nicht, nur seinen Namen. Bei den drei letzten Mahants seit den 30er Jahren wissen wir, dass sie alle aus der Kriegerkaste kommen.
Eigentlich ist es unüblich, dass Angehörige der Kriegerkaste, Rajputen, ein Amt im Tempel übernehmen. Als Mitglieder des zweiten Standes, Krieger, Fürsten und Könige, sind sie häufig in der Politik tätig. Nicht zufällig haben die letzten drei Mahants ihr religiöses Amt mit politischem Engagement gekoppelt. Mahant Digvijaynath trat 1937 in die rechtsstehende Partei Hindu Mahasabha ein. Außerdem übernahm der Oberpriester eine führende Rolle in einer Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass genau an der Stelle, wo damals noch eine große Moschee stand, ein Hindu-Tempel gebaut wird, weil dort der Geburtsort des Gottes Ram sein soll. Dabei sei es in der Nahtradition nicht üblich, den Gott Ram zu verehren, erklärt der Journalist Manoj Kumar. Doch der Mahant vergrößerte den Tempel um neue Gebäude und integrierte Hindu-Gottheiten, die bislang nicht zur Nahtradition gehörten. Manoj Kumar.
Der Tempel erlebte eine Hinduisierung und Brahmanisierung und gleichzeitig wurde die Kriegerkaste einflussreicher. All das passierte gleichzeitig.
Als Mahant Digvijaynath 1969 sein religiöses Amt an seinen Nachfolger Avaidyanath übergibt, führt dieser nicht nur sein religiöses, sondern auch sein politisches Erbe weiter und setzt sich aktiv für eine hindu-nationale Politik ein. Außerdem zieht er sich Yogi Adityanath heran und reicht das Amt des Mahants 2014 an ihn weiter. Die Nahtradition, so Manoj Kumar, räume dem Guru eine herausragende Rolle ein.
Wer auch immer in diesem Tempel der Priester ist, kann seine Nachfolger bestimmen. Dafür gibt es keinen demokratischen Prozess.
Nach dem Druck bündeln wir.
In einer Fabrikhalle des Verlags Gita Press spuckt eine Druckmaschine Papierbögen aus. Der Koordinator Sri Kumar Narendra Ladia kennt jeden einzelnen Schritt des Buchdrucks. Wie im Tempel von Gorakhpur vermischen sich bei der Gita Press Religion und Politik. Die Geschäftsleute Jay Dayal, Goyankar und Hanuman Prasad Poddar gründeten die Druckerei und das monatliche Magazin Kalyan in den 1920ern. Seitdem soll die Gita Press rund 72 Millionen Ausgaben der Bhagavad Gita, 70 Millionen Ausgaben der Arbeiten des heiligen Tulsidas und 19 Millionen Ausgaben der Puranas und Upanishaden, alles heilige Schriften der Hindus, verkauft haben, übersetzt in 15 Sprachen. Das Magazin Kalyan hat eine monatliche Auflage von 200.000 Heften, die englische Ausgabe immerhin halb so viel. Einer der Mitarbeiter öffnet einen Schrank, in dem sich rote Bündel stapeln. Vorsichtig zieht er eins heraus und öffnet es. Ein Pergament mit schwarzer Tinte wird sichtbar. Eines der Originale, die von der Gita Press gedruckt werden. Manche der Schriften, so Sri Kumar Narendra Ladia, sind bis zu 300 Jahre alt. Den Erfolg des heute 500 Mann starken Betriebs erklärt der Koordinator so.
Why people like the publications of the Gita Press due to errorless.
Die Menschen schätzen die Gita Press, weil wir fehlerloses Material und auf Echtheit geprüfte Schriften anbieten. Originale Schriften wie das alte Manu Smriti und viele mehr. Trotzdem machen wir mit unseren Büchern keinen Gewinn. Manche Bücher verkaufen wir sogar unter dem Selbstkostenpreis.
Doch die Gita Press druckt nicht nur möglichst authentische und günstige religiöse Schriften, weiß Akshaya Mukul. Der Journalist hat sich intensiv mit der Druckerei in Gorakhpur auseinandergesetzt und ein dickes Buch geschrieben. Titel: Die Gita Press und die Entstehung des hinduistischen Indiens. Die Gita Press, erklärt Akshaya Mukul, wollte seit ihrer Gründung der Sprecher der Hindu-Seele werden und alle Hindus mit einer Stimme sprechen lassen.
It succeeded to the extent of
Die Gita Press wurde ein Medium für die Sprache eines scharfen Hindu-Nationalismus und brachte diese erfolgreich in die durchschnittlichen Hindu-Haushalte.
Als sich die Gita Press 1927 in Gorakhpur ansiedelte, knüpfte sie mit dem Goraknath-Tempel schnell freundschaftliche Bande. Denn politisch stimmen Tempel und Verlag überein, erklärt der Autor. Die Entwicklungen im Tempel beschreibt er so.
There has been a generational decline.
Es gab einen Niedergang in den letzten Generationen innerhalb der Goraknath-Sekte. Was Digvijaynath verkörperte, wurde bei Avedyanath schlimmer. Und jetzt haben wir diesen machthungrigen Mann, Yogi Adityanath. Die Sprache ist schlimmer geworden. Er hat die Grundsätze seiner eigenen Sekte vergessen.
In Gorakhpur hat sich die Tempeltradition innerhalb von 3 Generationen politisch radikalisiert. Und ein Verlag vertreibt neben religiösen Schriften ein hindu-nationales Weltbild. Beides macht das Miteinander von Hindus und Muslimen komplizierter. Adnan Farooq Shah, das muslimische Oberhaupt von Gorakhpur, sorgt sich.
Ich hoffe, dass es keine Zusammenstöße zwischen der hinduistischen und muslimischen Gemeinschaft geben wird. Ich möchte das wirklich nicht sehen. Es ist meine Pflicht, mich für die Verbesserung der muslimischen Gemeinschaft einzusetzen und solche Zusammenstöße zu vermeiden. Die Muslime kann ich kontrollieren, aber nicht die Hindus.
Die Sorgen eines muslimischen Gemeindeoberhaupts vor Beginn der Parlamentswahlen in Indien. Antje Stiebitz hat nachverfolgt, wie vom Hindu-Tempel in Gorakhpur immer radikalere Töne kommen. Und das war's in Religion. Wenn Sie die Beiträge zu den Religionen in Indien vor der Wahl oder das Gespräch zu Ruanda nachlesen wollen, dann können Sie das auf unserer Seite tun, deutschlandfunkkultur.de, unter dem Stichwort Religion. Ich bin Kirsten Dietrich, ich sage danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.